Gartengeflüster.
Es ist wieder Zeit für das saisonale Gartengeflüster, in diesem Fall das Balkongeflüster mit Alina. Worauf legst du dieses Jahr in dieser Saison mit den Erfahrungen der letzten Saison besonders Wert? Was soll der Balkon dir liefern?
Im Gegensatz zum letzten Jahr habe ich auf jeden Fall ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Wände grün werden. Wir haben sehr hohe Decken, die sehr dunkel sind. Und das war mir sehr wichtig für den Wohlfühlfaktor, dass alles grün wird. Und mit den Erkenntnissen des letzten Jahres, wo wann die Sonne steht und wohin der Wind weht, war es uns umso wichtiger, dass wir die Pflanzen und vor allen Dingen, was Gemüsepflanzen sind, so platzieren, dass sie nicht im ersten Wind umgepustet werden.
Wie mache ich denn das, dass Wände auf dem Balkon grün werden? Ist ja nicht ganz leicht. Häuser gehören uns nicht. Das heißt, als Mieter darf man nicht überall ran. Was hast du für eine Lösung gefunden?
Ja, dazu hat es viele Überlegungen gebraucht. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, ganz einfache Ranggitter aus Naturmaterialien zu nutzen, aus Bast und irgendwelchen netten Zweigen dazwischen, wo eben alles hochranken kann und im besten Fall eben dann alles grün ist im Sommer.
Du stapelst jetzt ein bisschen tief, denn du hast auch selbst Hand angelegt. Mittels Bindfaden und Stöckern hast du hier ganze Gespinste in Makramee-Technik, hätte ich fast gesagt, hergestellt. Und es rankt auch schon ganz kräftig. Was darf denn bei dir alles ranken?
Auf der Schattenseite unseres Balkons ist es so, dass da ganz viel Waldrebe ranken darf, eine Waldrebe in Clematisform, die sich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit auf über 2,50 Meter, würde ich jetzt mal schätzen, ausgebreitet hat. Auf der sonnigen Seite habe ich im Frühjahr bereits einen Mix aus Prunkwinden vorgezogen, schwarzäugige Susanna und Kapuzinerkresse. Damit es aber an der Wand auch funktionieren kann, geht es ja immer noch um Bewässerung. Gerade in der Höhe haben wir auch Kästen angebracht, die ein eigenes Bewässerungssystem in sich haben, beziehungsweise das Wasser besser halten können und keine Staunässe entsteht. Und das sorgt dafür, dass ich bis jetzt sehr zufrieden bin.
Also die Bewässerung ist unser Stichwort. Du hast also ein bisschen investiert in Töpfe, die dafür wirklich geeignet sind. Und du würdest das, glaube ich, auch empfehlen in diesem Falle. Ruhig mal 2,50 Euro mehr ausgeben. Was machen die Töpfe? Also die haben sowas wie einen Wasserspeicher, denke ich mal.
Die haben unten tatsächlich wie eine Drainage drin, wie ein Speicher und verfügen zusätzlich aber auch noch um einen kleinen Stöpsel unten. Wenn man mal das Gefühl hat, es ist zu nass geworden, zieht man den und man merkt wirklich, ob es tropft oder läuft und dann kann man einfach mal ablaufen lassen. Es geht ja auch um Gewicht an der Wand, ne, was da hinkommt. Es sind tatsächlich Töpfe aus Kunststoff vor allem geworden, aber es ist recycelter Kunststoff, wiederverwendeter Kunststoff, was ja dem Gewicht dann doch zugutekommt, ne?
Daran muss man ja dann bei den Wänden immer auch denken. Es muss ja noch gehalten werden von entsprechenden Zapfen oder Schrauben oder Nägeln. Das muss ja da alles in allem. Erde macht ja auch nochmal Gewicht. Worauf hast du zurückgegriffen? Natürlich, ich meine torffrei, das auf alle Fälle. Was hast du für Erfahrungen gemacht, mit Erde zu kaufen?
Ganz verschiedene. Also, wie fange ich an? Also, es gibt ja super gute Bioerde in allen Qualitäten, in torfrei natürlich. Und dann ist man am Anfang verwundert, gerade weil der Frühling hat auf sich warten lassen, dass da überall kleine Pilze rauskommen und man erschreckt sich. Und dann stellt man aber fest, wenn man mal in sich geht, dass es ja eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, dass eben sehr viele Nährstoffe enthalten sind. Wir haben gute Erde gekauft, die sehr, sehr grob war, wo wir uns ein bisschen geärgert haben. Wir haben ganz normale, torfreie Universalerde gekauft, die schon nährstoffangereichert war und die ganz, ganz fein ist. Also ich habe da noch keinen Favoriten so richtig gefunden und ich glaube, es geht auch immer um die Beimengung, was man noch selber für die jeweilige Pflanze tut.
Das Problem ist eben, die Erde muss erstmal sterilisiert werden, das heißt, sie muss erhitzt werden und wenn das nicht richtig passiert, kann ja passieren, dass sehr viel noch in der Erde drin ist, steht aber eben nicht draußen auf der Verpackung dran, kannst auch immer nur Versuch macht klug machen. Ich habe das dieses Jahr auch erlebt, dass also eine wirklich gute Kübelerde so grob war und richtig grobe Stückchen Holz noch enthielt, wo ich sage, da hätte man einmal nochmal mit einem ordentlichen Sieb durchgehen können, wäre besser gewesen. Mein Stichwort ist für den gesamten Balkon das Stichwort Was favorisierst du mit deinen Erfahrungen? Setzlinge kaufen, gerade was Gemüse angeht, denn wir kommen jetzt gleich zum Gemüse. Setzlinge kaufen oder lieber selber ziehen? Du hast ganz viel dieses Jahr selber gezogen. Warum favorisierst du das?
Warum favorisiere ich das? Also ich habe die Zeit der letzten Monate einfach genutzt, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, welche Sorten sind geeignet und welche nicht. Und hatte einfach die Möglichkeit, durch das Homeoffice und alles, was so jeder mit sich getragen hat, ja, meinen Pflanzenkindergarten eben auch zu pflegen. Und mit den Erfahrungen jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich würde es immer wieder gerne genau so tun. Gekaufte Pflanzen, die dann doch auch zu früh kommen, auch von guten Gärtnereien, was man manchmal vielleicht auch, ja, sind dann doch zu früh da. Dann kommt doch irgendein Schädling zu schnell rein. Und wenn man samenfeste andere Sorten nimmt dann oder selber sie gezogen hat, dann hat man irgendwie ein besseres Gefühl dafür. Ist so mein Empfinden, ne?
Kann ich nachvollziehen, habe nicht so viel Zeit und nicht so viel Platz zum Pflanzenvorziehen gehabt und habe gekauft und empfehle jetzt allen, die es wissen wollen und auch denen, die es nicht wissen wollen, lasst die Finger zum Beispiel von den online verschickten Easyplant-Setzlingen, die kommen extrem klein zum Kunden und sind sauteuer, unverschämt teuer. Da hast du mehr davon, wenn du wirklich nicht selber anziehen kannst, gerade bei Gemüsesetzlingen doch in die Gärtnerei zu gehen. Oft schon inzwischen auch im Blumenladen. In der richtigen Zeit kannst du durchaus Tomaten, Gurken oder andere Setzlinge kaufen. Bist du immer besser dabei als bei irgendwelchen Versandhäusern. Davon sollte man die Finger lassen, denn die sind einfach nur teuer. Ich sehe eine Bandbreite an schönen breiten Pflanzsäcken voll mit Tomaten, die vor Kraft strotzen. Das scheint dieses Jahr wirklich eine tolle Ernte zu werden. Pflanzsäcke auf alle Fälle für den Balkon, auf alle Fälle eine gute Alternative. Welche Sorten hast du dir denn ausgesucht?
Da müsste ich jetzt wahrscheinlich mein Buch rausholen. Es sind Balkonsorten, balkongeeignete Sorten dabei, welche, die vor allen Dingen nicht ganz so hoch werden. Viele Tomatensorten werden ja durchaus auch in Gewächshäusern oder wenn man einen großen Garten hat, über 2 Meter hoch. Das ist, denke ich, nicht sinnvoll auf dem Balkon. Es sind von der klassischen Buschtomate bis zu einer Flaschentomate, einer alten Sorte, Trauben, Zuckertraube, kleinere Sorten vor allen Dingen, die man zwischendurch auch mal naschen kann. Damit habe ich im letzten Jahr ganz gute Erfahrungen gemacht, aber hatte dieses Jahr auch Lust auf meine Fleischtomatensorte. Aber wie gesagt, alles eben samenfeste Sorten, um einfach auch mal zu sehen, ob das wirklich auch einen Unterschied macht und wie sinnvoll es ist, vielleicht auch Samen davon zu behalten, zu trocknen fürs nächste Jahr.
So, dann fragen wir erstmal genau nach, was heißt denn samenfest? Worauf müssen wir achten? Gerade bei Tomaten, gerade bei Gurken. Das ist ja nicht ganz einfach, sich da zu entscheiden, normal sich einfach mal mit einem Samentypchen Tomatensamen eindecken oder eben gucken, dass man keine Zuchtsorten bzw. keine veredelten, keine F1-Hybriden. Wir klären mal ein bisschen was auf. Was heißt ein Samenfest?
Also soweit ich das weiß, ist zumindest darin bestätigt in den Merkmalen, dass sich die eben nicht verändern, wenn ich sie eben selber nochmal ziehe. Also aus der Ernte, die ich gehabt habe oder eine Tomate davon aufhebe und die Samen daraus behalte, verändern sie sich nicht, wenn ich sie im nächsten Jahr eben wieder benutze. Bei den Hybriden im Vergleich verändert sich eben das Erbgut wahrscheinlich nicht, aber die Merkmale. Und es ist nicht gesichert, dass dann im nächsten Jahr die Sorte Sherry-Tomaten rauskommt, die ich mir im letzten Jahr erhofft hatte, wieder zu bekommen.
Weil diese Hybriden sind halt eben gekreuzt und da kommt dann die Ursorte wieder durch und da kannst du schon ganz schlechte Erfahrungen machen. Aber richtig gute Erfahrungen kannst du halt mit den alten Sorten machen, die unter Fachleuten bzw. unter Gartenfans sogar getauscht werden, wo man einfach das Beste erwarten kann, indem man einfach die Samen selbst gewinnt.
Ja, das ist tatsächlich meine Idee auch für dieses Jahr, für die Sorten, die ich habe. Die diesjährigen habe ich gekauft, tatsächlich die Samen, aber ganz bewusst, wie gesagt, samenfest, ne? Das ist jetzt das Stichwort.
Das steht auch hinten dran. Ja. Also das steht so Sachen auf der Verpackung drauf. Da kann sich derjenige, der da noch nicht so sicher ist, auf alle Fälle drauf verlassen. Das steht hinten richtig ausgeschrieben.
Mhm. Ja, genau so ist es. Das war sogar ein Paket mit verschiedenen Tomaten, Samen, Sorten. Aber wenn man noch ein paar Freunde und Bekannte haben, die auch einen Garten haben für größere, ausufernde Pflanzen, dann gibt man gerne welche ab und kriegt auch wieder was zurück. Ich finde, das macht einfach auch Spaß.
Das ist ja unter Gärtnern sowieso so. Also großzügig sind eigentlich alle Gartenfans, weil man verschenkt einander, was man übrig hat und so weiter und gibt auch an Tipps weiter. Das machen wir ja hier genauso. Außer Tomaten hast du auch vielen anderen noch die Chance gegeben. Es soll bei dir grünen und blühen, das hast du immer schon gesagt. Und die Insekten sollen was davon haben. Deshalb auch deine Prunkwinden, deshalb die Kapuzinerkresse. Aber ich weiß, du bist auch ein großer Fan vom Goldmohn. Wie geht's dem Goldmohn?
Dem kalifornischen Goldmohn geht's bis jetzt sehr gut. Ja, also wirklich wunderbar. Ich habe den dieses Jahr das erste Mal auch vorgezogen. Man geht ja ein bisschen davon weg, vorzuziehen, weil die Pflanzen eigentlich kräftiger sind, wenn man sie direkt in die Erde sät. Nun habe ich beides gemacht. Ich habe vorgezogen, die etwas eher eingesetzt und noch ein paar Samen nachgesät. Und vom Wachstumsstadium sind eigentlich alle gleich, alles in einem Topf. Und ich kann keinen Unterschied mehr erkennen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie denn auch blühen würden dieses Jahr.
Warum magst du den Goldmohn so?
Weil der im Winde so schön weht. Und vor allen Dingen, weil er so schön leuchtet vor den Wänden und das einfach Sommer ist. Mohn ist Sommer. Feld, Sommer, Kornblumen eigentlich auch, aber Kornblumen habe ich nicht auf dem Balkon.
Dafür hast du auf deinem Balkon inzwischen auch einen Teich. Auch das geht, das leitet uns über zu unserem Thema gleich Bewässerung, denn wir haben ja eben erst über die Wände gesprochen, dann müssen wir über das leidige Thema Bewässerung sprechen. Ja, du hast einen kleinen Teich dir angelegt, zwei Bedingungen hast du erfüllt, eine kleine Solarpumpe. Kein Strom, aber immerhin sprudelt es, wenn es sein muss. Momentan ist er gerade abgestellt, weil die Sonne ist noch nicht so weit rum. Und du hast Pflanzen drin. Was hast du denn da in deinen Teich reingegeben?
Also dieser kleine Balkonteich ist eigentlich die Leidenschaft meines Liebsten, der mit mir hier zusammenlebt. Wir haben uns entschieden für eigentlich fast wie Uferpflanzen eine Iris, eine Sorte Vergissmeinnichtform ist das eigentlich, die blüht weiß und eine Form von Blutauge. Das haben wir nach Höhen entschieden, wie es eben gut harmonieren kann und wie es eben auch im Wasser gut steht, ohne dass sie entweder ertrinken oder zu trocken stehen.
Pflanzen im Gartenteich und Pflanzen im Balkonteich, so kleiner ist, sind ganz wichtig, weil auch Pflanzen können ja Sauerstoff produzieren. Und wenn man da zwischendurch vielleicht noch genug Platz hat, bei euch ist nun kein Platz mehr, weil auch Steine drin sind, aber wenn man genug Platz hat, darf man sogar einen kleinen Tannenwedel da schwimmen lassen, weil der produziert Sauerstoff und der hilft der kleinen Pumpe dabei, dass vielleicht keine grünen Algen entstehen und so weiter. Also das ist auch noch etwas, ja, kriegt von mir einfach mal ein Stück und das tut er da mit rein, weil das hilft immens und Pumpe muss wirklich immer sein, sonst hast du großen, großen Ärger. Wir sind beim Thema Wasser. Wie habt ihr denn das Problem gelöst? Erste Etage, da ist das mit dem Zuleitungen und sonst wie nicht so ganz einfach. Wie löst ihr das? Tragt ihr weiter jeden Tag viele, viele Kannen in der Hitze im Sommer weiter oder habt ihr euch ein Reservoir ausgedacht?
Ja, also an dem Zustand des vergangenen Jahres hat sich prinzipiell erstmal nichts verändert. Also die Grundvoraussetzung, wir haben immer noch keinen Wasseranschluss direkt auf dem Balkon. Aufgrund dessen, dass wir auch Mieter sind, können wir nicht einfach einen Regensammler, gibt es zum Beispiel für die Fallrohre, daran schließen. Ne? Aber wir haben uns entschieden, es bewässern zu wollen und haben eine Art kleine Tonne, die fasst ungefähr 60 Liter knapp, auf dem Balkon gestellt mit einer Pumpe und einem Bewässerungssystem, was mehrfach am Tag eben, je nachdem wie es Wetter ist, mit einer Tröpfelbewässerung die Pflanzen tja, anscheinend sehr glücklich macht.
Und diese Tröpfelbewässerung ist ja sowieso der Tipp. Erstens spart das Wasser, das werdet ihr dann am Ende des Jahres merken. Und zweitens, es funktioniert erstaunlicherweise. Diese relativ kleinen Gaben regelmäßig am Tag. Also wir im Garten haben sehr gute Erfahrungen gemacht und deine Erfahrungen jetzt schon auf dem Balkon sehen offenbar auch gar nicht schlecht aus.
Die sehen tatsächlich nicht schlecht aus. Man muss natürlich ein bisschen hin und her probieren. Am Anfang ist man ein bisschen skeptisch, ob das Wasser reicht, gerade für die Tomatenpflanzen, die Starkzehrer, wenn dann doch die Sonne scheint. Dann gibt es andere, die muss man wieder regulieren. Da ist es dann zu nass. Die wollen das gar nicht nass und dann hängen trotzdem die Blätter. Und dann kann man aber über diese Verschlusskappen das sehr, sehr gut regeln, wie viel eben dann auch getröpfelt wird am Ende. Und wenn man sich da einmal so ein bisschen reingefuchst hat, macht das Spaß. Das Einzige für den kreativen Kopf auf dem Balkon ist natürlich, man kann jetzt nicht stets und ständig, doch, man muss ein bisschen was abbauen, aber seine Struktur verändern. Ne? Wenn das einmal gelegt ist, dann ist es schwierig, da wieder was dazwischen zu bauen oder da mal hin und her zu schieben. Dann muss man sich eben überlegen, dass es dann am Ende doch wieder passt. Ne?
Und du hast sogar Platz noch für ein Hochbeet. Man glaubt es nicht. Das ist nun auch wirklich ein großer Balkon. Nun wollen wir mal ehrlich bleiben. Wer darf denn im Hochbeet wohnen bei dir?
Im Hochbeet dieses Jahr habe ich die mexikanischen Minigurken, die langsam wachsen wollen. Ich hoffe noch darauf, dass sie auch bald mal richtig loslegen. Die habe ich selber vorgezogen und jetzt wird das Laub auch gut grün und ich hoffe, dass sie bald, dann geht es ja recht schnell, ne, wenn es einmal angefangen hat. Dann habe ich zwei ganz kleine Snack-Paprika-Pflänzchen, die wirklich nur Naschpaprika produzieren, ein bisschen Borretsch dazwischen. Und vor allen Dingen habe ich eine Form von Asiasalaten, sind ja sehr angesagt. Ne? Man kann sie zum einen jung essen und zum anderen dann später steht eher Wokgemüse, glaube ich, dran. Einfach durch die Pfanne ziehen, ähnlich wie Spinat. Das macht sich ganz wunderbar und der muss jetzt tatsächlich, also diese Charge muss jetzt auch geerntet werden. Und Radieschen sind auch noch drinne. Und je nachdem, wie dolle sich die Feuerbohnen stark machen, ausbreiten, Platz brauchen, entweder lasse ich es dann so oder es kommt noch was Kleines mit rein.
Es kommt noch was Kleines mit rein. Ja gut, also wo der Platz frei wird, dann kann was Neues dazu. Was hast du denn da noch so geplant?
Also Radieschen gehen ja immer, ne? Die nehmen sich auch nicht so viel weg, alles so gegenseitig. Natürlich muss man immer aufpassen, damit habe ich mich viel beschäftigt, was gut zusammen geht. Ne? Wenn ich eine Feuerbohne da ranken lasse, kann ich jetzt nicht eine Erbse mit reinsetzen oder eben eine Buschbohne oder so, das mögen die nicht. Komisch, eine Familie, keine Ahnung, das ist ja oftmals in Familien so. Aber ansonsten... alles, was mir dann vielleicht doch noch einfällt und ich hatte die Überlegung, vielleicht ist das eher so die Richtung, Wintergemüse anzupflanzen, damit man tatsächlich über den Winter rote Beete drinne lässt, dann später Feldsalat noch reinbringt und so weiter. Alles das, was dann im Frühjahr eben direkt loslegen kann.
Und vor allem, du kannst auch noch sehr, sehr lange ernten, weil der Balkon ist ja wärmer, als wenn du draußen etwas hast. Du hast gerade eben über Mischkultur gesprochen und das, was miteinander kann. Zu deinen Feuerbohnen kommen auf alle Fälle keine Erbsen. Was hast du denn da zum Beispiel drauf geachtet? Wen hast du zusammengefügt und wen nicht?
Also es gibt so, so viel Lektüre inzwischen in Form von Büchern, in Form von Blogs, in Form von wirklich guten Leuten, die da viel Spaß dran haben. Und man findet überall unterschiedliche Ratschläge. Was zusammengekommen ist, ist eine selbstgezogene kleine Tagetesform, die bei den Tomaten ist, gepaart auch mit einem Zimtbasilikum, der sich so langsam auf den Weg macht, den ich gesät habe. Genauso habe ich hier vorne in meinen Minigurken Dill drinne und tatsächlich auch eine Buschbohne. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Bis jetzt wächst alles und ich schaue einfach mal, was draus wird. Ich finde, man darf auch Dinge ausprobieren. Ich habe überall zwischen den Erdbeeren oben Ringelblumen, Calendula dazwischen. Das macht sich einfach gut und sieht schön aus. Und genauso, ja, Borretsch kommt überall mal wieder vor und Kapuzinerkresse. Das waren immer so kleine Symbiosen.
Und der Held im Beet ist immer noch Kapuzinerkresse in jeder Form. Warum? Weil er halt eben die Blattläuse auf sich zieht und da gehen die Blattläuse nicht an die anderen Pflanzen. Das leistet auch Kapuzinerkresse. Ja, das war aber unser Gartengeflüster, unsere Gartenplauderei mit Alina vom Balkon. Wir schauen mal, wann wir uns wieder treffen, wieder verabreden, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich glaube, zur Ernte komme ich wieder vorbei. Herzlichen Dank, Alina.
Ich danke auch.